Labergebäck.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Labergebäck.
Hallo.
Wie immer mit dabei, ich, Johann Linders, Musiker und
Philipp Linders, Schauspieler.
Und wieder eine Standardfolge. Niemand weiß, was der andere vorhat. Du hast vorhin im Vorgespräch angekündigt, dass du etwas hast, womit du mich total aus der Reserve lockst. Willst du damit anfangen?
Ja, und oder die Zuhörer wahrscheinlich auch.
Uiuiui.
Ja, ich möchte mit dir über was reden.
Und zwar?
Ich habe einen Artikel gelesen.
Aha.
Über Kühe, die in der atomar verseuchten Sperrzone um Tschernobyl herum überlebt haben.
Aha.
Die wurden da also das ist so, dass die ganze, nach 86 haben sie das alles evakuiert, dann noch in der Sowjetunion, und das ist auch evakuiert gehalten worden, also gibt es immer noch eine Sperrzone um Tschernobyl rum. Aber schon während der Sowjetzeit sind halt viele Leute, die evakuiert worden sind, einfach illegal da wieder hin. Die hatten oft Bauernhöfe und so,
mhm,
und haben sich dann um ihre Viecher gekümmert. So,
ja.
Und da gab es halt auch eben illegale geführte, also die Leute sind halt einfach wieder zurück in diese Sperrzone. Und die haben dann da gelebt, manche bis 2010er Jahren, so, mhm, ne? Auch späte 2010er Jahre, 2017, 18 oder so. Dann sind die gestorben, und da die ja gar nicht, also alles illegal da war,
ja,
ist das Vieh, was auf den Höfen war, verwildert.
Ah, okay.
Ja?
Ja.
Unter anderem die Kühe.
Mhm.
Und diese Kühe, die haben sich vermehrt in Massen. Also es gibt in der Gegend um Tschernobyl rum so viel Braunbären wie sonst nirgendwo in der Ukraine. Es hat sich halt alles wieder verwildert. Es ist Urwald.
Ja, ja, ja.
Wölfe, Luchse, alles in Hochbestand.
Aber halt wild lebende Kühe.
Und verwilderte Kühe. Und was die beobachtet haben, ist, dass diese Kühe, die haben sich vermehrt. Also diese, es gibt jetzt deutlich mehr als damals.
Mhm.
Die überleben hervorragend.
Ja.
Die haben tatsächlich innerhalb von ein paar Monaten beobachteterweise das verwilderte, also das Verhalten ihrer verwilderten Vorfahren angenommen.
Aha,
das heißt, die haben sich zu Pyramiden aufgestellt in den üblichen Abwehrformen dieser wilden Gräser.
Okay, das heißt, die haben das Herdenverhalten immer noch dabei.
Komplett, die haben komplett umgestellt.
Das ist nicht durch die Zucht verschwunden.
Fast als hätten sie ein Bewusstsein. Komplett umgestellt. Die mussten ja auch die Ernährung umstellen, weil du kriegst das reine Futter im Winter musst du dich, also, ne, so. Das heißt, du musst auch das sind ja Milchkühe gewesen, schwarz-weiße Kühe.
Ja.
Das heißt, die waren auch auf Milchproduktion, die haben auch ihre Milchproduktion umgestellt.
Er hat
nur Milch im Frühjahr gegeben, wenn genug zu fressen da war, kamen die Kälber.
Das heißt, das alles ist in so wenigen Generationen wieder sauber umstellbar.
Ja, da geht die eine Überlegung hin, warum ich mit dir darüber sprechen will.
Und die andere?
Inwieweit unterschätzen wir die Entscheidung der Tiere,
sich uns anzupassen und glauben, das passiert komplett wegen uns?
Wir haben sie dazu gezwungen, seid ihr sicher?
Ja, es gibt eine ganz spannende Sache darüber, dass die Kuh das erfolgreichste Säugetier ist, weil es davon am meisten gibt.
Evolutionsbiologisch.
Nee, es gibt am meisten, es gibt am meisten.
So wie die erfolgreichste Pflanze, genau, der Weizen ist.
Genau, weil davon gibt es ja am meisten. Und wenn das
Ziel,
das Kriterium ist, dann hat sich die Kuh von so angepasst, dass sie für den Menschen am sinnvollsten ist, und deswegen gibt es sehr viele Kühe pro Zeit immer. Genauso der Weizen, der sich als Pflanze dann so gut angepasst hat an das, was der Mensch mit ihm gemacht hat, dass er dann als erfolgreichste Pflanze sehr viel vorhanden ist. Das ist eine Perspektivverschiebung, die ich aber super spannend finde, weil...
Deswegen will ich ja mit dir drüber reden.
Genau, weil, und das ist das, was viele Leute immer missverstehen, Evolution ist ja überhaupt nicht zielgeführt. Da ist ja nicht irgendjemand, der evolutioniert. Survival of the fittest heißt nicht, dass die Tierart darum ringt, die am besten angepasste zu sein. Das ist ja alles ein dauerhaft funktionierendes Zufallskonstrukt. Das heißt, die Perspektive ist letztlich beliebig, die du wählst. Es ist gar nicht wichtig, ob du glaubst, das war jetzt der Mensch, der das durch die Zucht gemacht hat, oder das war das Tier, das sich dieser Umgebung angepasst hat. Das ist nur eine Frage, wie du es sehen willst, weil aus einer Evolutionsperspektive ist es einfach das, was übrig bleibt, war richtig.
Naja, es ist ja auch so ein bisschen wie Menschen, die halt vorm Fernseher sitzen bleiben oder stundenlang für Social Media und da drauf starren. Also, und sich alles liefern lassen. Ich meine das im übertragenen Sinne. Natürlich ist das für die Kuh also wenn du es evolutionsbiologisch denkst und der jetzt eine gewisse intellektuelle Entscheidungsfähigkeit einfach mal zuschreibst, mhm. natürlich liegt die Bequemlichkeit darin zu wissen, ich habe ein sicheres Dach über dem Kopf und ich weiß, wo es Fressen herkommt.
Ja, und für
ein ohne da, und Feinde werden müssen nicht von mir abgewehrt werden, sondern werden von dem abgegeben, dem er auch noch Fressen gibt. Also macht es ja Sinn, dass ich hier bleibe.
Ja, also es ist natürlich auch jede Art von versuchter Vermenschlichung in die Kuh rein ist ja auch eigentlich Quatsch. Ne, von Seiten der Tierschützer, die sagen, die werden da unterdrückt und die werden da gefangen gehalten und ne, wie die verzüchtet haben, die wären ganz anders, wenn die in der Wildbahn leben würden, ist ja eine Perspektive, die auch
Wollte ich noch sagen, die Kühe, wenn Menschen auftauchen, verhalten sich gegenüber den Menschen wie gegenüber jedem anderen
Tier.
Predator. Also
ja, wir
riechen nach Fleisch, ne?
Ja, klar, und deswegen gehen die weg. Ja, ja. Nee, das ist ja auch wichtig zu wissen, dass viele Leute auch nicht realisieren, dass Tiere am Geruch erkennen können, was du hauptsächlich isst. Und deswegen sich auch dazu zu verhalten. Also es geht nicht darum, dass du eine Drohgebärde einnehmen musst, wenn die riechen, was du bist, dann wissen die, was die tun müssen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, was das Ergebnis dieser Interaktion ist, die ja dann zu diesen Kühen geführt hat, die ja schon so ist, dass der Mensch darauf eingewirkt hat und aktiv gesagt hat, ich züchte jetzt diese Art von Kühen, ja, die mir Milch geben.
Auerochsen, ne? Die sind rausdomestiziert worden aus dem Auerochsen.
Ja, genau, aus verschiedenen Ochsen. Also genau. Je nachdem, von welchem Kontinent das jetzt kommt und ne, dann diese Mischkühe, die dann ja je nach Kontinent auch ein bisschen unterschiedlich sind und trotzdem interessanterweise auch sehr ähnliche Kühe herausbilden. Und die Schwarzbunden, die wir kennen, sind dann exportiert worden von hier, weil die so super viel Milch gegeben haben in die ganze Welt. Und jetzt gibt es Schwarzbunte in Japan und so, weißt du. Und dann mischt sich das mit den lokalen Arten und wieder. Das ist inzwischen ein komplettes Genwust. Aber dabei dann zu sagen, okay, die Kuh, die dabei rumkommt, das ist ein Opfer dieser menschlichen Zuchtebene und die leidet darunter, ist eine Perspektiveinnahme, die ist völlig beliebig. Es kann halt genauso sein, wie du sagst, dass die Kuh dann sagen wir es anders, naheliegend bei einer Milchkuh ist, dass es der relativ gut geht, weil wir wissen, dass sich jede Art von Stress und jede Art von stresshafter Betätigung oder Lebenssituation negativ auf die Milchqualität ausgibt. Die gibt dann Milch, die du nicht verkaufen und auch nicht trinken kannst.
Ja, ja, ich habe gelesen, dass es eben auch jetzt gerade einfach auch in der Wissenschaft durchaus, also das ist einfach eine hochinteressante Entdeckung gewesen.
Dass die so schnell verwilderungsfähig sind
ja. Und so schnell anpassbar nach so langer Geschichte der Domestizierung.
Mhm. Auf einer gewissen Art und Weise wissen wir das ja von den Hunden. Ne? Die Hunde, die wir nicht so weit überzüchtet haben, dass sie gar nicht mehr lebensfähig sind, wie jetzt irgendwie Möpse oder so. Also ne, die, wo die Schnauze so klein ist, dass die, wenn die rennen, sterben und sie wollen immer noch rennen, weil sie das. Ne? Das heißt, wenn wir die nicht festhalten, dann rennen die und ersticken, weil sie rennen wollen. Das ist sehr traurig bei diesen Art. Wir haben da einige Hunde, die wenn wir sie rauslassen würden, einfach sterben. Wenn wir jetzt die rauslassen, gibt es eine Menge. Das
ist unfassbar. Entschuldigung.
Ja, ja, was der Mensch da tut, ist bleibt unfassbar. Also und dann haben so viele Tierschützer selber Hunde, dann muss man immer so denken, eieieiei. Aber
sehr viele, ne?
Ja. Wenn wir jetzt diese Züchtungen rauslassen, die wir in eine Nicht-Lebensfähigkeit überzüchtet haben, haben wir bei Hunden schon, wissen wir, dass unglaublich viele Hunderassen super schnell wieder verwildern. Obwohl das meistgezüchtete und domestizierteste Tier ist, was wir als Menschen hergestellt haben. Deswegen finde ich es aus der Perspektive gar nicht so nicht naheliegend, dass die Kuh verwildungsfähig ist. Außer, dass ich halt immer dachte, die Kühe, die wir kennen und die Verhaltensweise, die wir kennen, hatte ich halt auch in meinem Kopf daran gekoppelt, wie wir sie gezüchtet haben. Ne? Diese extrem apathische Verhaltensweise, diese Duldsamkeit, dieses im Zweifel, wenn ich umgeschubst bin, weiß ich nicht, ob ich aufstehen will.
Ja, Kühe können schon.
Ich weiß, aber du weißt, was
wenn,
ich meine.
Wenn die alle auf die, also wir sind auf dem Land aufgewachsen, weiß nicht, ob Städter das so kennen, aber wenn du auf dem Land aufgewachsen bist, kennst du das so. Die kommen dann auch alle. Also ja. Du kannst auch einfach mal von so einer Kuhherde angegriffen werden. Das ist jetzt nicht, da muss schon aufpassen bei Kühen. Das ist nicht.
Das wissen alle, die mal in so einem Feld waren.
Ja, genau. Da, wenn die Schnauze voll haben, haben die Schnauze voll. Ne? Da, aber die rennen nicht weg. Also gar keinen Fluchtreflexe. So. Oder. Ne?
Ja,
also
aber jetzt nicht einem Menschen gegenüber.
Also du machst jetzt irgendeinen Scheiß, aber ansonsten sind die halt, genau. Entweder wirken sie treu doof oder für dich überraschend aggressiv.
Ja. Auf einer Ebene habe ich gemerkt, dass du das erzählt hast, dass das möglich ist, mich gefreut hat. Ich dachte so, wie schön, dass die Kühe noch verwilderungsfähig sind und in so wenigen Generationen dann fähig sind, wieder mit normalem, überlebensfähigen Herdenverhalten.
Ich finde das eine voll geile Beobachtung. Ja. Da stehen dann einfach so diese Milchkühe, die schwarz-weißen Milchkühe, die wir alle kennen, von den Feldern mit den dicken Reutern da rumstehen, sind überlebensfähig gegen Braunbären, Wölfe und Luchse und so. Stehen da wie in diesen Pyramiden. Also da geht, die haben wirklich so eine Aufstellungsform. Da vorne steht ein Bulle, an den Seiten werden die zwei jungen Bullen positioniert.
Ja, und dann.
Und in die Kühe und Kälber in die Mitte. Ja. So. Hast du die sich jemals so auf einer Weide verhalten sehen?
Naja, es ist super. Und es legt auch nahe, und das ist eine Sache, die ich auch immer wieder spannend finde, wenn man das bei Tieren betrachtet, dass die natürlich schon eine gewisse Logik in ihrem Denkvermögen haben. Das wird ja immer aberkannt. Man hat ja in der Tradition immer gesagt, die handeln nur nach Instinkt. Und wenn das instinktmäßig nichts bringt, dann machen die das nicht. Und deswegen kann man die auch austricksen, indem man auf deren Instinkte irgendwie drauf pocht. Und in den letzten Jahren mit der engermaschigen Beobachtung, die wir jetzt haben, auch durch das GPS-Tracking und solche Sachen, findet man bei allen möglichen Tierarten raus, nö, die machen auch Sachen, weil die darauf gekommen sind, dass das hier sinnvoll ist. Nicht, weil die das schon immer gemacht haben und weil ihre Instinkte ihnen sagen, dass das sinnvoll ist, sondern weil sie da gemerkt haben, dass das sinnvoll ist. Kann also auch absolut sein, dass die Kühe das wieder gelernt haben, dass diese Keilform sinnvoll ist in der Aufstellung. Weißt du? Das haben wir bei vielen anderen Tieren nämlich auch beobachtet, dass die gewisse Dinge einfach dann lernen, dass es hilfreich ist. Diese Spatzenumstellung.
Das ist das Gefühl, was man hat. Das Gefühl ist, sie haben das in kürzester Zeit gelernt.
Ja.
Und das unterstellt ihnen natürlich eine Intelligenz oder eine Form der Intelligenz, die wir allmählich anfangen in Tieren zu sehen.
Die wir früher nicht
kennengelernt haben. Die wir einfach generationell Tieren niemals zugeschrieben
hätten. Nee, was wir zum Beispiel,
als wichtigster Unterscheidungspunkt zwischen uns und denen.
Was wir inzwischen auch wissen, ist, dass sich auch Dinge rumsprechen zwischen denen. Dass innerhalb derselben Populationsreihe, dass in derselben Populationsreihe, wenn jemand feststellt, Moment, das hilft, dann spricht sich das rum und dann geht das auch über den eigenen Familienverbund hinweg zu einer anderen Gruppe und dann kann das sein, dass im selben generationellen Rahmen sich eine Verhaltensweise ändert, weil sie sich rumspricht. Nicht, weil das vererbt wird und dann die nächste Generation sich so verhält wie die Eltern und dann ist das wieder so ein, was ja eh nicht Evolution ist, weil der Zeitrahmen viel zu knapp ist, aber das, was Leute immer auch missinterpretieren, sondern nee, das spricht sich einfach rum. Bei den Spatzen ist das ja so. Die haben ja jetzt plötzlich angefangen, sich wie Tauben oder noch schlimmer als Tauben zu verhalten in den Großstädten und gehen jetzt auf.
Naja, plötzlich.
Ja, nee, aber schon extrem schnell.
Ja, ja.
Extrem schnell. Und dann, der Witz ist, extrem schnell in einer Breite. Es ist nicht so, als hätte irgendwo lokal mal eine Spatzengruppe damit angefangen, sondern es haben sehr schnell sehr viele Spatzengruppen in verschiedenen Städten auf der Welt damit angefangen.
So nervig. Diese Spatzen, die sind ja, weil sie einfach kleiner sind als die Tauben, sind die sind auch frecher.
Ja.
Die kommen einfach auf deinen Tisch gehopst.
Und essen von deinem Teller.
Ich kenne die nix.
Ja. Und ja, das ist natürlich eine Verhaltensänderung wegen der Einflussnahme des Menschen, aber ja, das ist
aber
aus der Sicht des Spatzen.
Füchse, Waschbären, ja. Wildschweine.
Ja, alle interagieren mit uns.
In Indien tatsächlich Großkatzen, die wie Leoparden und so, die dann Tiger
auch.
Tiger in den Randgebieten, soweit ich weiß. Aber so kleinere Panther und so leben in Städten, in den Städten, auf Dächern und so.
Mhm.
Und holen sich da ihr Fressen und verziehen sich dann wieder, weil es genug Plätze zum Zurückziehen gibt und genug Nahrung, dass sie da besser überleben können als im Dschungel.
Genau, aber das ist
halt auch Menschen.
Ja, aber das finde ich den Perspektivwechsel halt wichtig. Du kannst nicht nur sagen von der menschlichen Seite aus, jetzt haben wir den wegen unserer Einflussnahme den natürlichen Verhaltensweisen weggemacht. Aus der Spatzensicht.
Es wird einfach durch eine Veränderung der Umgebung neue Verhaltensweisen
nötig. Genau. Aus der Spatzensicht ist es so, ich kann jetzt entweder noch wie ein Spatz früher leben und ein Scheißleben haben, oder ich gehe in die Richtung der Menschen und esse denen ihr Futter weg, und da die mich niedlich finden, hauen die mich nicht. Mensch, das ist viel leichter, als wenn ich versuche, in den paar Grünstreifen noch genug Futter zusammenzugraben. Das ist aus deren Sicht schon schlau. Weißt du? Und ein adaptives Verhalten ist ja auch eigentlich ein Zeichen von Intelligenz.
Das meine ich, ne? Genau. So, da ist ja adaptives Verhalten zu erkennen.
Ja.
Ne? Weil die standen auf der Weide und haben sich ein Leben lang nicht so verhalten.
Ja.
Ein Leben lang haben die dieses Verhalten nicht an den Tag gelegt.
Ja.
Die haben auch nicht gewusst, woher hätten sie wissen sollen, wie sie sich ernähren. Sie haben ein Leben lang und seit Generationen haben sie sich so nicht mehr ernähren müssen.
Ja. Ja, aber es ist trotzdem toll, dass sie es können dann.
Unfassbar.
Womit du denen auch wirklich sehr, sehr viel mehr Souveränität zugestehst aus der Perspektive eines Lebewesens.
Richtig,
ne? Du sagst sofort,
da liegt eine Souveränität in diesem Lebewesen.
Weil du sofort sagst, ja Moment, aber wenn du das auch kannst,
Dann
verhandeln wir was ganz anderes miteinander, wenn wir sagen, du bist meine Milchkuh. Weißt du? Dann können wir auch in eine ganz andere Aushandlung von dieser Interaktion
fast treten. Augenhöhe.
Ja, genau. Dann kann man auch immer wieder überprüfen, willst du das hier gerade? Okay, dann machen wir das so. Das ist eine ganz andere Annahme dann auch von Tierschutz. Weißt du?
Geben und nehmen.
Weil was ich ganz oft bei Tierschutz auch immer wieder in Diskussionen, wenn ich mit Tierschützern rede, ganz oft mich nervt, ist, dass die von sich aus annehmen, was das Tier möchte und was für das Tier am besten ist. Was ganz oft nicht nur der wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht entspricht, sondern auch ganz oft echt Hybris ist, weil das deren Perspektive von Tier auf das Tier projiziert.
Das gibt's in diesem Land ja gar nicht. Also das ist ja gerade im Augenblick unvorstellbar, dass das in diesem Land passiert. Ne?
Ja.
Dass wir da irgendwas
projizieren.
Menschliches in ein Tier reinproduzieren.
Ja.
Niemals.
Ja, das ist,
ne? Niemals, Johann. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist ja auch der Punkt, wenn du dann mit Leuten redest, die tatsächlich irgendwie Tierschutz aktiv betreiben. Wildhüter und Leute, die im Zoo an Präservation arbeiten, solche Sachen. Also Leute, die wirklich einen aktiven Artenschutz betreiben. Die Leute, die am Artenschutz beteiligt sind. Förster. Die haben andere Perspektive als die meisten Leute, die aus dem Privatbereich Tierschützer sind. Die anthropomorphisieren die Tiere nicht. Die argumentieren mit Tierbedürfnissen und auch einer sehr viel tierischeren Perspektive. Das empfinde ich immer sehr, sehr viel fundierter, und damit auch, man kann damit sehr, sehr viel an einen gesunderen und besseren Tierschutz herangehen, wenn man mit solchen Leuten redet, die sich halt wirklich damit beschäftigen und auskennen. Geht mir zumindest so. Weil die eben nicht die menschliche Perspektive da drauf projizieren und sagen, letztlich ist das Tier doch wie ein Mensch. Ja, nee. Es kann einfach sein, dass du das nicht verstehst, das Tier.
Sogar ziemlich wahrscheinlich.
Ja.
Ganz besonders, wenn es kein Säugetier ist.
Ja, dann sowieso, ne?
Ja.
Ja.
Also das weiß auch jeder, der mit Tieren umgeht. So, du guckst einem Säugetier in die Augen.
Verstehst relativ
und du, viel. Ja, da geht irgendeine Form der Kommunikation geht ab.
Ja. Ne?
So, also da, das ist nicht so weit entfernt, dass man
gar nichts
versteht.
Ja. Aber so eine
Biene? So Angst, Wut, ja. Auch Scham und so. Das kann man, das erkennt man als Säugetier beim anderen.
Man kann viel Emotionen ablesen, ja.
Ne?
Weil es auch bei einer Katze.
Aber versucht also, das mal beim Reptil.
Ja? Die Missinterpretation da ist ja so berühmt, dass da, also. Bei der Schlange haben wir gelernt, wie das aussieht, wenn die dich angreifen will.
Ja gut, aber also erkennbar, also du verstehst, was ich ja meine. Das funktioniert halt die Kommunikation nochmal weit anders als bei Säugetieren als der allgemein gefassten Gruppe.
Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, warum Menschen das viel zu sehr darauf beziehen, auf so diese ganzen Basisinstinkte, weil eine Interaktion mit uns als Mensch natürlich extrem damit zu tun hat. Entweder haben die tierisch Angst vor uns und gehen in Drohgebärde oder die flüchten. Also irgendeine Art von Angstinteraktion ist die ganze Zeit mit uns.
Ja, genau.
Das heißt, natürlich, viele von den Sachen, die mit unserer Interaktion mit uns zu tun haben, haben nur damit zu tun. Du musst wirklich extrem uninvasiv denen bei ihrem sonstigen Leben zugucken können, um überhaupt irgendeine andere Verhaltensweise mal zu sehen.
Ja, und dann Nahrung. Nahrung.
Ach so, Nahrung, ja.
Wenn wir die Nahrungsquelle sind.
Dann verhalten sie sich nochmal anders uns gegenüber. Ja, dann essen die uns einfach auf.
Nein, ich meine, wenn wir denen.
Ach so, Nahrung geben. Ja, klar, dann, sicher. Das ist auch dann eine ungleiche Interaktion. Das ist auch eine Sache, die deren Verhalten sofort beeinflusst. Ne? Dann verhalten sie sich dazu, dass wir halt denen was schenken. Weiß auch jeder, der eine Hauskatze hat. Also.
Und die Tauben, die anfangen, um einen Futterspender einen Balztanz aufzuführen, ja, in der Hoffnung, dass der nochmal Futter spendet.
Ja. Ich finde, du hast recht. Ich finde es auch bei dem, was du jetzt als Beispiel genommen hast mit den verwilderten Kühen. Es hilft extrem, immer mal wieder zu sagen, nee, wir geben denen mal eine Souveränität und sagen, die haben ein ähnliches Wollen wie wir und auch eine ähnliche Abfolge von eine gewisse Basisrationalität, mit der sie absichtlich Entscheidungen treffen und sagen, nee, ich entscheide mich jetzt, mich so zu verhalten, weil da habe ich ja was von. Und das ist bequem. Ich mache das jetzt so, weil Bequemlichkeit wollen auch alle Tiere.
Weiß aber auch, glaube ich, jeder Bauer, den ich kenne, der mit Viechern umgeht, dass jedes seiner Viecher ein Individuum ist mit einem anderen Charakter.
Sowas von.
Hat mal einen schweren Tag und will heute nicht und so.
Ja. Ja, voll. Ja, das war jetzt. Das hast du vorhin, als wir uns vorher gesprochen haben, hast du nochmal gesagt, was habt ihr denn jetzt von diesem Wal mitbekommen?
Scheiße.
Der gestrandet ist. Muss ich jetzt bei dem Thema, was du anbringst, einmal kurz mit reinnehmen. Die Anthropomorphisiererei von diesen Tierschützerinnen und Tierschützern, die da drumherum schwärmen, geht mir so auf den Sack.
Ich wollte doch absichtlich
nicht über diesen Wal
Kühe reden, ja, damit wir nicht über das, also alles, was man an Kulturpessimismus aufbringen kann, alles, jede Faser meines Körpers spitzt sich in Timmel dem scheiß Buckelwal zu, Alter. Was ist gottverdammt falsch mit diesem Land? Wer hat den Leuten eigentlich so in den Kopf gekackt? Das kann doch alles nicht wahr sein, ey. Ey, das ist natürlich so nicht aufzuwiegen, verstehst du? Aber da sind sehr viele Menschen in diesem Land, die bringen nicht mal eine Empathie für ihren Nachbarn auf.
Mhm.
Und fokussieren gerade alles an empathischen Selbstliebe, Emotionen, die sie noch aufbringen können auf einen verfickten Buckelwal in der Ostsee, Alter.
Ja.
25% bis 30 in Deutschland wollen irgendwelche Menschen und Kinder und Frauen abschieben, die sie in ihrem Leben nie getroffen haben, aber beten jeden Abend für den scheiß fucking Buckelwal, Alter. Was ist verdammt nochmal falsch mit diesem Land, ey? Du kannst ja nicht so viel fressen, wie du kotzen möchtest, ey.
Ja, es ist
so eine emotionale Unreife, ist unfassbar.
Ja, und dann diese Leute, die halt da vor Ort auch irgendwie an dem Wal agieren, sind ja auch, die interpretieren so viel Heilsfantasien da rein und orakelmäßiges Zeug und der ist ein Ausdruck unserer Liebe für ihn und wenn er unsere Liebe spürt, dann weiß er, dass er nicht allein ist und auch umgekehrt, ne, ganz viele von denen, die man da interviewt, die sagen dann irgendwie, dass sie ohne den Wal, wenn der jetzt sterbt, dann wollen sie auch nicht mehr leben und wenn...
Jetzt reden wir ja doch über den Wal. Wolltest du über den reden?
Ich wollte jetzt darüber reden, dass diese extreme... Das, was die Menschen da machen, die da alle so, was die zu diesem Wal eingehen, ist aufgrund ihrer eigenen psychischen Probleme eine pseudosoziale Beziehung mit diesem Tier aufbauen, was komplett nur was damit zu tun hat, was sie in der Projektion in diesem Tier sehen wollen. Und das hat gar nichts mit diesem Tier zu tun.
Natürlich, das ist
nur eine Verlängerung ihres eigenen Egos.
Ganz natürlich. Natürlich.
Darauf wollte ich hinaus.
Absolut, ja.
Ne? Dass die verlängern ihr eigenes gekränktes Ego in diesen Wal hinein und weil der Wal sich nicht wehren kann, wird der quasi von denen emotional missbraucht und herangezogen, um ihr eigenes Ego zu bestätigen oder in ihrem eigenen Ego eine Übersteigerungsebene oder eine Hoffnungsebene aufzubauen.
Exakt, das ist das... weswegen man sich die Frage stellen muss, was zur Hölle ist verdammt nochmal falsch gelaufen in diesem verdammten Land, dass eine ganze Gesellschaft ihr über fucking übersteigertes Kack-Ego auf diesen Wal projiziert.
Mhm. Und aber darauf, deswegen wollte ich den halt ranziehen, um zurückzukommen zu deinem Kuhbeispiel. Das ist meiner Meinung nach das Problem, warum die Perspektive oft so falsch ist, bezogen auf Tiere. Weil es den Leuten eben nicht darum geht, das Tier in irgendeiner Form zu verstehen.
Deswegen wollte ich doch über die Kühe reden, ja, ja. Mensch.
Ja, sag ich ja, deswegen bringe ich ja das jetzt von der Seite darüber.
Okay.
Ne? Um ein Beispiel zu geben von, da sehen wir doch gerade aktuell, wie übersteigt das projizierte Ego eigentlich das ist, was Leute in Tieren drin sehen und nicht, was tatsächlich das Tier ist. Das führt ja dann auch ganz oft dazu, dass das sind ja auch Leute oft mit asozialen, also im psychologischen Sinne asozialen Störungen, also das ist eigentlich sogar das falsche Wort, da gibt es
ja
ein anderes.
Das Wort benutzen wir nicht,
ja.
Gell?
Ja, ja, nee, da gibt es auch ein anderes Wort, ich muss vergessen. Aber jedenfalls Leute, die Störungen haben, die sie entfremden von...
Dissozial?
Vielleicht, oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die sie entfremden von der Sozialgemeinschaft und anderen Menschen, dass die dann den Fall gibt, dass sie sich dann extrem in Tieren Identifikations- und Spiegelfiguren suchen, mit denen sie sich viel mehr beschäftigen können als mit anderen Menschen, nicht realisierend, dass das nichts anderes ist als eine Verlängerung ihres eigenen Ego-Bildes über die Projektion, die sie in den Tieren sehen. Sie glauben dann, dass die Tiere sie besser verstehen und sie die Tiere besser verstehen als andere Menschen und entfernen sich dadurch immer mehr von ihren Mitmenschen. Aber das hat ja gar nichts mit den Tieren zu tun.
Überhaupt nicht. Das ist ein reiner Monolog, den man führt, ja.
Weil wenn du das Tier in seinem Wollen und in seinen Bedürfnissen ernst nehmen würdest, dann müsstest
du fest, dass du gar nicht so bedeutungsvoll bist für seine Bedürfnisse.
Du müsstest extrem viel Distanz aufbauen. Genau. Und vor allem, du bist nicht so wichtig.
Genau.
Das ist ja das, was viele Leute mit ihren Hunden falsch denken und machen. Die meisten missinterpretieren die Beziehung zu diesem Hund extrem, als wir lieben uns beide und wir brauchen uns beide. Das ist eine sehr asymmetrische Beziehung, die du da aufbaust mit diesem Tier, was du da unterdrückst. Ganz oft auch wirklich mit Gewalt, bis es dann kuscht, weil du es oft genug geschlagen hast, als es ein Kind war. Also da passieren ganz viele Dinge, die dabei nicht gut sind. Und wenn du das dann als Liebe missinterpretierst, schwierig. Ja. Siehst du nicht so? Du zögerst so.
Also ich weiß jetzt nicht. Ja klar, natürlich müsste man das über die klassische Hundeerziehung so sagen. Aber auch bei Hunden und meiner Erfahrung mit Hunden würde ich den Hunden an vielen Stellen auch immer mal wieder einen ähnlich autonome Entscheidungsprozess unterstellen, wie ich es den Kühen unterstellen würde.
Auf einer höheren Ebene auf jeden Fall. Aber die basale Ebene, diese Unterdrückung von dem, was bei denen zum Beispiel normales Spielverhalten ist, wo man sich mal beißt, zu ich beiß den Menschen nicht, wenn ich mit dem spiele, das ist eine Unterdrückung.
Klar.
Weißt du, natürlich will er mit dem Menschen spielen, wenn er den mag. Aber zu einem normalen hundischen Spielverhalten gehört auch mal beißen. Und das wird abtrainiert, indem man den auch dann mal darauf hinweist, wenn der mich beißt, dann hau ich den. Das, ne? Und andere Dinge, weißt du? Das ist für den Hund nicht besonders schlimm, dass der seine Fäkalien isst. Das ist aber aus einer menschlichen Sicht eklig. Und deswegen trainieren wir den, und der kann dabei natürlich auch sich infizieren. Also trainieren wir dem das ab, auch mit Gewalt oder mit anderen Dingen. Das sind so, ne, also das gibt andere Dinge auch noch in der Hundeerziehung, wo wir einfach den, ja,
menschengerechter machen.
Richtig, menschengerechter machen. So, dass das besser passt dazu, dass das mein Leben nicht so negativ beeinflusst, dass der Hund sich hündisch verhält.
Ja, natürlich, klar.
Und das kann man missinterpretieren oder einfach auch dann ausblenden oder verneinen. Aber realistisch gesehen lebst du nicht mit dem Hund zusammen. Du lebst deswegen mit der Version des Hundes zusammen, die du für dich selber gebastelt
hast. Genau, das muss jeder für sich selbst interpretieren, logisch. Aber das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum ich keinen Hund haben könnte. Hm. Also wirklich nicht, weil anders als meiner Erfahrung nach mit Katzen, die einfach gerade, wenn sie Freigänger sind, wirklich, wirklich in einer völligen Selbstständigkeit existieren.
Ja, die können auch dann einfach weggehen.
Man abhängig ist von den Entscheidungen der Katze. Ja. So. Also man nie das Gefühl hat, also wir hatten Katzen, die konntest du auch nicht zwingen dazu, mit dir zu schmusen.
Nein.
So, wenn du wolltest, dass die mit dir schmust und die wollte nicht, dann hast du einen abgekriegt.
Dann schmust die halt nicht mit dir.
So, wenn die schmusen wollte, dann hast du halt gemerkt, weil dann kam die und sagte, jetzt ist genehm. So, also das.
Dann sagt die auch, wenn Schluss ist.
Ja, genau.
So.
Also das war ein sehr autonomes Wesen. Unsere Katzen waren immer sehr autonome Wesen. Ja,
weil die auch immer Freigänger waren, ja.
Und im Zusammenleben mit Hunden ist es wirklich so, dass um ein Zusammenleben möglich zu machen, so dass musst du den Hund permanent erziehen. Mhm. Sonst hast du einen schlecht erzogenen Hund, der, wenn er nicht nur mit dir zusammen ist, sondern noch mit weiteren Menschen sofort zu einem Problem wird. Und wir kennen diese Hunde und diese Hundebesitzer alle.
Ja, ne? Ja, man kennt diese Problem, ich mache jetzt mal die Anführungsstriche hier dabei, diese problematischen Hunde.
Ja, der klampert immer die Tischkante an. Ich versuche ihm das schon so lange beizubringen.
Ja.
Ja, war aber meine.
Ja. Es ist für mich insgesamt eine Frage, ob die Verstädterung das Haustier verträgt.
Weil ich weiß, da bin ich aber für die meisten Menschen zu radikal, deswegen versuche ich das da so zu formulieren. Nein, so Hunde sind domestiziert worden, weil das Arbeitstiere waren.
Im Bauernhof zusammenhang.
Das waren Arbeitstiere. Ja. Wir haben die gebraucht. So, wir haben die gebraucht,
zum Schafe auf den Hof, zum
Schafe hüten, ja, als Arbeitshunde, um auf den Hof aufzupassen, als Wachhunde, ja, um Aufgaben zu übernehmen.
Jagdhunde,
so.
Ja.
Jagdhunde. Mhm. Die sind domestiziert worden, als wir brauchen die nicht mehr, wie wir Pferde nicht mehr brauchen.
Mhm. Die sind eigentlich jetzt noch ein Zier.
Objekt. Richtig, ja, richtig. Wir behandeln sie aber nicht so, wie wir Pferde behandeln, die wir als Arbeitstiere nicht mehr brauchen, sondern wir behandeln sie wie Katzen oder wie keine Ahnung was, Kuscheltiere. Wieso hast du in der Stadt einen Hund? Was willst du mit einem Golden Retriever in der scheiß Stadt? Soll der was für dich jagen? Was war der Plan? Mhm. Was machst du mit einem Terrier in der Stadt?
Ja.
Soll der den Kaninchenbau ausheben? Was war der Plan? Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Man müsste das, müsste man es grundsätzlich in Frage stellen. Kannst du bitte den Hund in Ruhe lassen? Was machst du mit dem verdammten Hund, der ein Jagdhund ist, in der Stadt? Was machst du mit einem Wachhund in der Stadt, der jedes Mal, wenn jemand an deinem scheiß Haus vorbeigeht, bekloppt wird?
Und du musst ihm aberziehen, dass er den bellt.
Ja. Was ist alles falsch mit euch? Wie groß ist euer verdammtes Ego inzwischen, dass ihr diese Lebewesen nicht als gleichwertige Lebewesen anerkennt. Mhm. Ich weiß, ich bin dazu radikal, aber
Ja, das aber ich weiß nicht, ob du zu radikal bist. Es ist eine Perspektive, die bei mir halt auch immer mit dabei ist. Immer wenn ich ein Haustier in der Stadt sehe, bei mir ist bei Katzen genauso, die dann wenn sie in einer Stadtwohnung wohnen, auch nicht freigehen können.
Ja, eine Nicht-Freigänger-Katze ist das gleiche wie ein Hund. Also wie ein Hund in der Stadt.
So. Ja. Dass ich dann immer da sitze und denke, ja, aber das hat ja jetzt sehr viel mit dir zu tun als Halter, nicht mit dem Tier. Ne? Also das kannst du machen, aber dann reflektier das doch. Weißt du? Ich käme halt dann extrem schuldig vor, wenn ich so ein Tier in meiner Wohnung hätte. Ich würde die ganze Zeit immer denken, was mache ich? Also, ne? Wie einseitig ist diese Beziehung hier? Aber ich habe halt auch mal gesagt, es ist halt meine Perspektive.
Und ich kenne halt noch Arbeitshunde, die gearbeiten, ne? Die dann Schafe hüten oder Jagdhunde, die dann auf die Jagd gehen.
Ja.
Und dann siehst du mal einen Hund, der zu sich selber kommt. Ein Jagdhund, der auf die Jagd gehen darf und auch weiß, jetzt gehen wir auf die Jagd. Ein Hütehund, der hüten darf und weiß, jetzt wird gehütet.
Ja.
Dieselben Rassen laufen hier halb kastriert die Straßen runter.
Ja. Ja, ich habe euch, das ist, mir geht's ähnlich wie dir. Ich mache das sehr oft mulmig, das mit Angucken davon. Auch dann, wenn Hunde sich dann zueinander ganz normal verhalten, weißt du, dann treffen die auf einen Hund auf der anderen Straßenseite, die bellen sich wütend an, wollen aufeinander zurennen, wollen ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen käbbeln oder sich sogar angreifen. Und du guckst ihm dabei zu und ich denke dann nicht, was ein schlecht erzogener Hund. Ich denke so, ja, das würden die jetzt machen. Das ist aber nicht Teil von der Konstruktion, die wir als Gesellschaft jetzt darum gebaut haben, dass die das sollen. Also verhalten sich jetzt die Hunde falsch. Das ist aber eigentlich nicht so. Die verhalten sich eigentlich so, wie sie sich verhalten würden. Und es passt aber nicht in das Bild, was wir haben davon, wie der Hund sein soll. Der soll nämlich nicht bellen. So.
Das stört.
Genau, das stört nämlich. Ja, ja, und auch mich. Dann schäme ich mich, weil mein Hund so laut bellt.
Genau, sehr schön.
Der färbt ja dann auf mich ab.
Ja, genau, dann gucken die Leute mich komisch an.
Genau, dann muss ich mich, das ist ja, das geht nicht. Und das macht mich alles so unwohl, weißt du? Gerade in Bezug auf das, worum das Thema hier jetzt eigentlich geht, ne? Irgendwie die Souveränität von dem Tier, wenn wir jetzt wieder auf die Kühe zurückgehen. Und der Möglichkeit von dem Tier, immer noch ein Tier zu sein und auch Entscheidungen zu treffen und aktiv das zu sein, was es ist. Selbst natürlich immer bezogen darauf, dass die Hunde alle von uns hergestellt worden sind und nur das nur sind, die es nur alle gibt, weil wir die gemacht haben. Aber trotzdem sind sie danach ja immer noch ein Lebewesen. Und dann sollte man schon in irgendeiner Form eine Perspektive darauf haben, als du bist ein Lebewesen. Das heißt, du hast ein Wollen. Wie gehe ich denn damit um, dass du was willst? Ja, das macht es für mich halt wirklich super schwierig, auf in einem städtischen Zusammenhang auf Haustiere zu gucken.
Ja. Genau. Dein Thema?
Ich wollte einmal kurz, also das ist jetzt nicht das Thema, was ich habe, ich wollte aber mal kurz mit dir noch über das aktuelle Attentat sprechen. Den Attentatsversuch auf wahrscheinlich Trump bei dem Correspondence-Dinner,
wir zeichnen auf an dem Tag, an dem es passiert ist. Das heißt, wir sind, glaube ich, gerade noch maximal schlecht informiert.
Ja, genau. Jetzt gerade ist es passiert, also unser aktueller Informationsstand ist nur, dass er da Schüsse abgegeben hat, dass er einen Sicherheitsbeamten getroffen hat, der aber durch die Weste geschützt war und dann aufgegriffen wurde als Tatverdächtiger. Ist also quasi gerade erst passiert.
Ein Lehrer aus Kalifornien hieß es.
Ja, und der soll wohl 3 Waffen dabei gehabt haben, eine Pumpgun.
Was ich mir jetzt gefragt habe, was er soll. Ja. Also irgendwie Messer, Machete, Hackebeil und eine Pumpgun.
Ja.
Was hattest du vor?
Vielleicht auch einfach ein Looney. Aber unabhängig davon, genau deswegen, weil das jetzt so frisch ist, würde ich nur gerne wissen, was ist deine erste Reaktion gewesen? Meine erste Reaktion war ach, schon wieder? Das war das erste so, nochmal. Und dann, wie ist diesmal ausgegangen? Es hat mich extrem wenig emotional berührt. Es war wirklich eine ziemliche Nummer. Weil ich nicht davon ausgegangen war, dass Trump erwischt worden ist.
Wir sind in eine vorrevolutionäre, auseinanderfliegende Gesellschaft. Und das ist ein weiteres Zeichen der Disruption. So. Ja. Vielleicht sehen das, würden das jetzt andere Leute anders sehen und das mehr auf Herrn Trump persönlich beziehen. Ich befürchte, dass auch wenn Herr Trump dann irgendwann mal weg sein wird, und die für uns vernünftigeren Menschen wieder an der Macht sein sollten, nachdem er so viele Katastrophen angerichtet hat, wie er sie angerichtet hat, werden diese 36-38% der Amerikaner immer noch da sein. Und werden die, die dann an der Macht sind, genauso als Feind betrachten und empfinden, wie wir Herrn Trump als Feind betrachten und empfinden. Das wird sich nicht ändern. Das wird sein wie bei Joe Biden. Mhm. Oder wie die Konservativen sich hier während der Ampelregierung verhalten haben.
Ja, und wie wunderbares Beispiel jetzt halt mit diesem Tankrabatt und dem Tankrabatt der
genau.
Ampel. Ne?
Also ja, genau.
Es ist völlig wurscht, die machen das Gleiche, aber jetzt ist es gut und davor war es halt scheiße, was die anderen gemacht haben. Es ist beliebig.
Beliebig.
Völlig beliebig.
Ja. So, es geht nur noch um den Kulturkampf und es geht auch nur noch um die Schärfung des Kulturkampfes. Ja. Und der wird nicht aufhören, nur weil Trump tot ist.
Ja, das ist absolut. Das ist in der Analyse der zentralste Aspekt. Und selbst wenn jetzt vor einer nächsten Wahl, wenn Trump tot ist, wenn jetzt Vance übernimmt.
Vance glaube ich jetzt nicht unbedingt dran. Aber
nee, würde im Turnus passieren, weil er Vizepräsident
diese ist. Diese Empörungsbewegung.
Die bleibt.
Genau.
Ja. Genau, das heißt, es würde auch nichts passieren, wenn der weg ist. Also es würde nichts fundamental.
Glaube ich, ja.
Der Kulturkampf wird weitergeführt und die Player sind ja nicht nur ein Mensch.
Das heißt, ich sehe das und nehme das wahr als, so ist das, wenn man auf einen Bürgerkrieg zusteuert auf eine auseinanderfliegende Gesellschaft, sind das die einzelnen Stepstones,
ja.
Die man so runtergeht. Mordanschläge auf Politiker. Ja, und der ist jetzt natürlich auch... Also, ne, diese Persönlichkeit zieht alle Loonies dieser Welt innerhalb von Sekunden Aufmerksamkeit.
Es ist generell ist das.
Also, ich bin mir sehr sicher, dass sehr, sehr viele Schizophrene und manisch-depressiv vorgeprägte Menschen auf diesem Planeten rumlaufen und Stimmen in ihrem Kopf hören, die sagen, die irgendwas mit Donald zu tun haben und dass er nicht lange leben soll.
Ja.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Und in den USA haben die im Zweifel auch Waffen.
Ja, in den USA haben die alle Waffen.
Es gibt ein Musical von ich glaube tatsächlich von Sondheim, das heißt Assassins, da geht's um die ganzen Attentatsversuche auf amerikanische Präsidenten. Das ist schwierig, Präsidenten aufzuzählen, auf die kein Attentat verübt wurde.
Das sind weit weniger, ja, ist richtig.
Genau.
Ja.
Und dann es geht dann nicht nur um die Geglückten, geht dann auch um die Gescheiterten und es ist ein Musical aus der Perspektive von den Attentätern. Das ist sehr lustig. Das ist wirklich, ganz viel Augenzwinkern. Kannst du in Deutschland natürlich nicht aufführen, weil keiner die Attentäter kennt. Aber in den USA ist das ein sehr lustiges Musical.
Ja, also es besteht sowieso einfach eine gewisse Popularität in den USA, seine psychischen Störungen irgendwie auf den Präsidenten zu fokussieren. Also das ist sowieso einfach ein Ding, das trendet eigentlich in den USA seit 1789.
Dafür ist dieser Personenkult und diese Struktur um diese eine Person ja auch sehr hilfreich.
Und diese Gesellschaft produziert halt auch einfach, wie soll ich sagen, diese amerikanische Gesellschaft hat uns ja überhaupt erst den psychologischen Begriff des Serienmörders gebracht.
Ja.
Also, das ist schon auch, die produzieren schon auch, wie soll ich das sagen?
Ja, stimmt.
Ein Haufen von Juna-Bomber-ähnlichen Persönlichkeitsstrukturen, muss man feststellen.
Also, ja,
es kommt doch schon häufiger vor.
Oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, einmal das und dann natürlich auch, es ändert was, wenn das eine waffentragende Gesellschaft ist.
Ja, vor allem,
wenn
so Gewalt und Waffen einfach so nah als Möglichkeit da sind. Ne?
Ich glaube ja sehr viel daran bei der Gewaltbearbeitung in der Gesellschaft und da kommen wir nämlich jetzt zu dem Thema, was mein Thema ist. Guck mal, kann man fließen drüber. Ich dachte, ich müsste einen Bruch setzen. Ich glaube sehr daran, dass es ist nicht so sehr die Institution und die Staatsführung, die einen Großteil der Kontrolle in der Gesellschaft ausübt. Das wissen wir ja immer daran, dass wir eine extrem kleine Polizeikraft haben in Deutschland. Die Gesellschaft wird zum größten Teil meiner Meinung nach unter Kontrolle gehalten durch ein Wertekonstrukt, der dazu führt, dass asoziales, ich habe schon wieder das falsche Wort gesagt, aber unsoziales Verhalten, dass man sich so sehr dafür schämt und dass man so sehr das nicht machen will, weil das, weil man da nicht nur dazu erzogen ist, sondern weil aus dem Wertekonstrukt der Gesellschaft her das für dich ein Nein, tu das nicht ist, dass man eben dann keine aggressive Eingriffsebene wie eine Polizei oder so braucht, die das dann unter Kontrolle hält. Und wenn du eine Gesellschaft hast wie in den USA, die Gewalt sehr stark als Möglichkeit dabei hat und Waffen und diese Art von Ausübung und auch noch lauter Beispiele davon, wo das passiert ist, dann ist man sehr viel näher dran, dass das passiert. Und bei mir war es eher das generelle Thema, worüber ich sprechen wollte. Ich glaube, die meisten Menschen unterschätzen extrem, wie regulatorisch Werte innerhalb der Gesellschaft sich auswirken auf ziviles Verhalten und überhaupt die Stabilität von der Sozialgruppe.
Ja, klar, aber genau das ist ja jetzt dann auch in der Soziologie und so. Das sind die klassischen Zeichen und die vermehren sich, ne? Übergriffe, da sind dann die Leute moralisch darüber empört, müssten sie gar nicht. Sie müssen das als soziologische Zeichen erkennen. Übergriffe auf Krankenwagenfahrer, Übergriffe auf Polizisten, Übergriffe auf Feuerwehrleute.
Ne? Bahnpersonal.
Bahnpersonal.
Mit so gewaltsam angegriffen.
Richtig. Ja. Sichtbare äußere Institutionen werden attackiert, weil das System insgesamt attackiert wird.
Das wird insgesamt in Frage gestellt.
Genau, das sind Vorbürgerkriegs ähnliche Zustände. Ja. Das sind die ersten Anzeichen davon, dass wir in eine wahrscheinlich bürgerkriegsähnliche Situation reinrennen werden in 10, 15, 20 Jahren.
Ja, wenn man da nicht gegensteuert.
Je nachdem, wie das Internet das noch beschleunigen wird.
Aber wie sich die politische Situation ändert, ob es zu einem anderen Konflikt kommt,
das kannst du alles nicht sagen. Zwangsläufigkeit voraussetzen und so. Sondern ne, das sind ungefähr 1,5 Millionen Wege, die man von hier aus gehen kann.
Aber die Zeichen
sind, ja, sind soziologisch gesehen eindeutig.
Ja.
Und da gefällt auch dieses Attentat jetzt wieder drunter. Ne?
Ja. Und dieses Aushöhlen der Zivilgesellschaft startet für mich mit dem Wegfall oder mit der Unwichtigkeitsmachung von gewissen gesellschaftlichen Werten und Wertvorstellungen, die es dann überhaupt erst möglich machen, dass das in diese Richtung abdriftet. Die Leute schieben das dann immer viel lieber auf der staatlichen Institutionen haben versagt, die Politiker haben versagt, das und das und das.
Nee,
und das.
Die einzigen, die hier versagen, sind die Menschen. Das muss ich dann einmal kurz als Statement auch sagen. Es ist irrelevant, das sage ich oft, aber ich sage es halt einfach auch gerne immer wieder. Es ist irrelevant, nach Hitler zu fragen. Es ist irrelevant, nach Trump zu fragen. Es ist irrelevant, nach Olaf Scholz oder Friedrich Merz zu fragen.
Ja.
Die sind das nicht. Ihr habt die gewählt. Es geht bei Hitler nicht um Hitler. Der war schon Hitler, bevor ihr ihn gewählt habt. Und da waren genug Leute in diesem Land, die haben auch gewusst, wer er ist.
Ja, das war ja alles.
Jeder hätte es wissen können.
Das haben ja auch Leute gewusst.
Alle. Ja. Kannst du in den Zeitungen nachlesen. Ja,
steht
da alles. Das ist ein Clown. Der ist fanatisch. Der ist verrückt. Das steht da alles drin. 32, 33, überall. Kannst du überall nachlesen.
Ja.
Die haben alle gewusst. Ihr habt ihn gewählt. Ihr habt ihn gewählt.
Ja.
Trump. Genau das Gleiche.
Ist gewählt worden. Zweimal.
Ihr habt ihn gewählt. Das Problem ist nicht Trump. Das Problem sind die Wähler. Unnötige Wählerbeschimpfung. Nee, Leute.
Genau.
Übernimmt Verantwortung für euer gottverdammtes Handeln und für eure gottverdammten Entscheidungen.
Ja. Und ja, genau, aber was für mich vorweg geht, ist halt die Aushöhlung des Wertekonstrukts, das dazu führt, dass sowas gewählt wird. Weil
ja, aber ich glaube, deswegen habe ich das gesagt, es geht auch um Verantwortungsabgabe dabei.
Ja, nee. Ich mache mal das Beispiel AfD. Wir haben ja immer, das ist ja auch so ein soziologischer Kalenderspruch, du hast immer 20% Rechtsextreme in deiner Gesellschaft. Das ist immer so. Das ist die berühmte Daumenpeilung.
Ja, 15 bis 20.
Genau. Und Ob du aber dann 20% rechtsextreme Partei innerhalb deiner deiner politischen Institutionen sitzen, das hat was damit zu tun, wie deine Gesellschaft vom Wertekonstrukt her aufgestellt ist. Nämlich die restliche Gesellschaft, wie guckt die da drauf, wenn rechtsextreme Positionen laut gesagt werden? Gibt es so viel negativen Widerhall aus der restlichen Gesellschaft, dass die Rechtsextremen sich nicht trauen, laut zu sein? Dass die sich nicht trauen, Dinge offen zu sagen.
Ja, ich glaube, das gilt so nicht mehr.
Ja, genau, das gilt, ist nämlich nicht mehr da.
Also ich meine nicht nur, dass die Zensur gegenüber dieser rechten Reden nicht mehr da ist, sondern ich glaube, dass im Sinne von Habermas und auch das von uns oft diskutiert, diese Öffentlichkeit so nicht mehr da ist.
Ja.
Es gibt ja, nicht genau die eine Öffentlichkeit, vor der man sich noch schämen kann oder vor der man an den Pranger gestellt
wird. Weil man seine eigene Echo-Chamber
hat. Genau. Exakt. Das heißt, du wirst in irgendwelchen Bubbles wirst du angeprangert, die nimmst du aber gar nicht wahr.
Weil du in deiner eigenen gar nicht interagierst.
Weil du in deiner eigenen gefeiert wirst, genau.
Richtig. Und das ist meiner Meinung nach wieder... Du kannst, selbst wenn wir postulieren, dass die gesellschaftlichen Werte noch da sind, und ich glaube daran, dass die noch da sind, weil unsere Gesellschaft viel zu sehr darauf fußt und weil unser Bildungssystem, egal wie kaputt es ist, immer noch darauf fußt. Diese Interaktion mit diesen Werten findet nicht statt. Und deswegen wird es stark. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, uns sind diese ganzen Werte abhanden gekommen. Und, ne,
dieses, ja, das ist alles bla bla.
Das kann gar nicht so schnell passieren, meiner Meinung nach.
Das ist bla bla. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich für mich ist schon der Punkt, die soziale Verschulung, also das, was Facebook, so wie Facebook gegründet wurde, und diese Grundregel gilt, glaube ich, für alle sozialen Medien, funktioniert wie in denselben Sozialstrukturen wie eine Schulklasse.
Du hast da hinten die Nerds, dann hast du da die Goths, dann hast du da die Sportjocks, dann hast du so, ja.
Genau.
Und im Zweifel reden die nicht miteinander.
Genau.
Und wenn sich einer aus einer Innengruppe mit in die einen aus einer Outgruppe verliebt, dann muss er das geheim halten. Und
ja, genau. Also es gibt einfach kein Gespräch mehr. So, ja. Wir können nehmen wir mal den Ulm als Beispiel. In der Bubble, in der wir unterwegs waren, war das Fernandes-Ulmen der absolute Megaskandal.
Andere Leute haben da gar nichts von gehört.
Die Konservativen haben nicht mal drüber berichtet.
Ja. Yeah.
Bild-Zeitung war das der 6. Artikel auf Seite 15 mit 10 Zeilen. Die FAZ, nichts. Die haben einfach totgeschwiegen. Während unsere Bubble Demos aufgeführt hat, haben die einfach gar nicht drüber berichtet.
Ja.
Ignoriert. Ist nicht passiert.
Ja.
Genau. Das heißt, ein Großteil der Bevölkerung hier
hat nicht verstanden, warum da eine Demo ist.
Während die anderen einen Empörungskult gestartet haben.
Ja, und beides ist natürlich...
Vor beidem stehst du und denkst dir, oh Gott, Timmy der Wahl.
Ja. Und ich merke das auch super krass, dass viele Leute gar nicht wissen, dass sie sich in einer Bubble befinden.
Gar nicht. Sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht.
Glauben,
sie verallgemeinern die Bubble ins Allgemeine rein, genau, in die Welt.
Also ganz viele Leute glauben, dass sie, ja, weil sie reflektiert sind und viel recherchieren, fähig sind, aus einer Bubble herauszuschauen. Nee. Bist du gar nicht. Du bist nur dann fähig, aus der Bubble herauszuschauen, wenn du ernst nimmst, dass jemand, der dir eine andere Wirklichkeit erzählt, auch recht hat. Es ist, wenn du jemanden triffst aus zum Beispiel einer anderen politischen Richtung oder einer anderen sozialen Schicht und der sagt dir etwas völlig anderes über die Wahrnehmung von dem, was gerade passiert, dann musst du sagen, das ist auch da. Dann verstehst du, dass du in einer Bubble bist, wenn du sagst, okay, das habe ich nicht mitgekriegt und der hat nichts von dem mitgekriegt, was ich gesehen habe in den letzten Wochen. Dann hast du verstanden, was eigentlich los ist
in der Gesellschaft. Und das ist das Land und das ist die Welt, in der wir uns gerade befinden.
Ja.
Und das wird nie wieder gut. Wenn ihr das nicht abschaltet, wird das nie wieder gut.
Ich hatte letztens mit einem Freund drüber gesprochen, der dann so gesagt hat, aber was meinen denn diese AfD-Wähler dann, warum das okay ist, dass der Netanyahu und der Trump das im Iran machen? Ich so, das meinen die gar nicht. Das ist nämlich nicht die Alternative. Die Alternative ist, dass die gar nicht wissen, was Netanyahu und Trump im Iran machen.
Die sehen, gar nichts mitgekriegt. Die
sehen das gar nicht. Die hören, was macht denn der Merz mit unseren Spritpreisen? Das ist das, was die über den Iran-Krieg hören.
Korrekt.
Die kriegen nicht berichtet, was.
Und Vorsicht, da kommen noch mehr Flüchtlinge.
Ja. Das ist das, was die hören. Und das ist die Perspektive. Und dass dahinter steht, dass Trump und Netanyahu irgendeinen Bullshit-Krieg anstellen, hat gar nichts mit deren Perspektive dazu zu tun. Muss auch nämlich gar nicht. Weil natürlich, du kannst die Wirklichkeit auch wahrnehmen über die Auswirkungen auf dich. Das geht.
Ist auch viel realistischer, weil ja. Du kannst Trumps Gebaren im Iran kannst genauso wenig anfangen. Beeinflussen ja, genau. Wie Netanyahus.
Genau, ja? Richtig. Aber auf deine persönliche Auswirkung ist, du kannst dir nicht mehr leisten, mit deinem Auto zur Arbeit zu fahren.
Das so. Ist sehr richtig.
So, weißt du? Das ist eine reale Auswirkung.
Genau, schön wäre dann, wenn die Menschen, die die Bild-Zeitung lesen und die AfD wählen, Entschuldigung, dass ich da einen Zusammenhang erkenne.
Es gibt zu viele Bild-Zeitungsleser, die wählen noch nicht alle AfD.
Wait for it.
Ja, manche wählen noch CSU.
jetzt habe ich einen Faden verloren. Was war ich am Sagen?
Achso, du hast du hast angesetzt mit das Bildleser und AfD.
Achso, es wäre natürlich trotzdem einen schönen Zusammenhang, also im Sinne von die Spritpreise, ach ja, logisch, ja, weil Donald Trump die Straße von Hormuz am Anfang des Krieges nicht verstanden hat, dass der Iran die Straße von Hormuz einfach schließen kann.
Dann auch nicht verstanden hat, was das für eine Auswirkung hat auf den Ölmarkt. Dann an.
Die haben die Straße von Hormuz geschlossen, das können die doch nie machen.
Ja, aber dann auch noch, nachdem die dann die wieder aufgemacht haben, selber die blockiert hat.
Ja, der war auch,
guter Move. Und dann jetzt immer entweder sagt, die muss aufgemacht werden oder wir blockieren die, bis die Arbeit der
Iran kann. Open up the streets, you fucking bastards.
Ja, genau. Aber dann halt zwei Tage später sagen, wir blockieren die. Wo man dann, naja, Intelligenz ist anders. Das muss man anders machen.
Ja gut, wir haben ja eigentlich immer den Imperiumsmarsch vorbereitet für diese Eventualitäten. Ne?
Das wird nichts. Der kriegt da keinen für den Konflikt nicht.
Nee, weil das nicht so ein Triumph ist wie Venezuela.
Ja. Venezuela war dann richtiger.
Das, wenn er in Grönland einmarschiert wäre, hätte er auch eine Chance gehabt, auch einen Imperiumsmarsch.
Ja.
Ne?
Ja. Das hier, das ist...
Schwierig. Ja. Schwierig, so Donald.
Wenn Iran tatsächlich klein beigeben sollte, dann kriegt er einen.
Auch da, so, ich habe mich überhaupt nicht, also keine Sekunde lang, mir war ja völlig klar, dass der Typ ein kompletter Vollidiot ist, ja. Der nicht weiß, was seine linke Hand vor 5 Minuten gemacht hat
und
seine rechte gerade tut. So, ja. Was ich mich nach wie vor frage, ist, also ich halte Netanyahu für, natürlich, der ist völlig irre, der leidet und meiner Meinung nach unter posttraumatischen Kriegstrauma-Paranoia.
Ja, der müsste therapiert werden und nicht in einem Posten sitzen.
Der hätte niemals eine Entscheidung, also das geht für mich, aber wir haben auch ein politisch waches Leben in den 90ern gehabt, für mich ist der eine politische Figur seit den 90ern. Für mich ist der war der schon ein Schreckensbild meiner Kindheit. Das muss nicht nachvollziehbar sein für den Hörer, aber der ist damals, das hat was natürlich mit unseren sehr politischen Eltern zu tun. Als Yitzhak Rabin damals dann mit Arafat anfängt, diesen Friedensprozess zu beginnen und Oslo und so. Das ist schon als historische Wichtigkeit unserem Elternhaus uns vermittelt worden. Und diese Figur von Rabin war einfach eine greifbare Hoffnungsfigur in unserer Familie, ähnlich aufgeladen wie Mandela, so in der Vermittlung. Und Netanyahu ist damals als Oppositionspolitiker mit Yitzhak Rabin am Galgen in Demonstrationszügen auf der Straße gewesen, ne? Der wird, der hat faschistisch gehetzt.
Der ist ein radikales Arschloch gewesen.
Der hat die Leute aufgehetzt aus der Opposition gegen Rabin und das hat halt gegipfelt in dem Erschossenwerden von Rabin. So.
Ja.
Auf öffentlichem Platz.
Ja.
Und er war der vorderste Hetzer,
ja,
der Stimmung gegen Rabin gemacht hat. Und seitdem ist Netanyahu in meinem politischen Bewusstsein drin.
Der ist immer schon ein radikales Arschloch
der
gewesen.
Der war schon immer, ja, in meinem Kopf und meinem Leben dasselbe Arschloch, das er jetzt ist.
Ja.
Dasselbe menschenverachtende Massenmörder, der er jetzt ist. Der, ja, war er schon immer. Aber der hatte immer diesen putinschen Zynismus, dass ich meine Karten nicht ausreize, ich gehe nicht broke, wenn ich zeigen muss. Ja?
Ja, diesmal nicht.
Was ist sein Plan?
Nee,
also, dass der Orange keinen Plan hat im Iran, darf ich eben kurz, weil dass der Orange keinen Plan hat im Iran, ist jedem klar.
Ja.
Aber dass Bibi keinen hat, kann ich mir kaum vorstellen.
Doch, ich,
warte.
Ja?
Der entscheidende Punkt im Iran, und das musst du vorher wissen, das kann mir keiner erklären, dass der Mossad und die CIA das ihren Chefs nicht gesagt, das kann mir keiner erklären. Im Iran ist die Machtstruktur so aufgebaut, dass eine solche Masse an Menschen in diesen Revolutionsgarten,
ja,
einen existenziellen Machtverlust und ihr Leben, das Ende ihres, ja, Lebens befürchten müssten,
wenn
dieses Machtkonstrukt zusammenbricht.
Genau.
Das heißt, die Schicht von Leuten, die ein Interesse daran hat, dass diese Macht nicht zusammenbricht, ist absichtlich, das ist der sowjetische Trick. Du,
ja,
holst so viele Leute in die Partei, dass wenn die Partei die Macht verliert...
Das sind zu viele. Und das
heißt, es gibt so viele Leute, die nur dafür da sind, im Iran diese Macht zu erhalten.
Ja.
Das müsst ihr doch vorher gewusst
haben. Hast du das Interview gesehen von John Kerry bei Colbert?
Nee.
John Kerry war jetzt gerade bei Colbert. Und die haben genau darüber geredet.
John Kerry?
Ja.
Das musst du erklären. John Kerry war ehemaliger Präsidentschaftskandidat und dann Außenminister unter Obama.
Unter Obama, ne? Genau. Und der war aber schon innerhalb der, innerhalb des Gremiums, vor dem Netanyahu diesen Vorschlag gemacht hat unter Bush Junior, den hat Netanyahu den nochmal gemacht unter
das
Obama.
Das ist Netanyahus fixe Idee.
Dann hat Netanyahu schon den nochmal gemacht unter Biden und jetzt unter Trump 2. Und er hat gesagt, es war jedes Mal derselbe Vorschlag und immer hat der Vorschlag von Netanyahu darauf gefußt, dass er gesagt hat, die Zivilbevölkerung wird dann einen Aufstand machen und wird die Revolutionsgarde.
Aber das muss er wissen.
Ja, warte. Er hat das jedes Mal gesagt und John Kerry hat gesagt, jedes Mal haben wir aus unserem Intelligence heraus gesagt, das stimmt nicht. Es gibt nicht genug revolutionäre Masse in der Bevölkerung. Die Revolutionsgarden werden das unter Kontrolle gehalten kriegen. Es wird keine Revolution geben, also machen wir das nicht. Und er hat gesagt, es ist zitiert, Trump hat sich das angehört, alle haben nichts gesagt und Trump hat gesagt, fine by me.
Ja,
und so
klar
ist das passiert.
Ja, sicher. Aber dass Netanyahu so irre ist, das kann mir keiner erklären, dass der Mossad nicht weiß. Natürlich.
Und er ignoriert das.
Sag ich
Netanyahu
doch.
Netanyahu ist so irre, der
paranoider Pasti.
Weil nachdem, was der Kerry gesagt hat, ist es jetzt dass er jetzt 4 Präsidentschaften durch das mitbekommen hat, dass der dasselbe vorschlägt und jetzt einfach nur Trump an der Regierung sein musste, dass der so dumm ist, dass der nicht versteht, wenn der CIA sagt, das wird keine Revolution geben, dass das auch nicht so ist. Es ist einfach der komplett verrückte Netanyahu mit seinem Idiotenplan durchgekommen bei Trump. Und deswegen
finde ich. Ja, das ist ja das Tollste, ist, wie viele Einwohner hat Israel? 7 Millionen, 8 Millionen? Sowas? 6?
Ja,
6
weiß ich
bis
nicht.
8?
Weiß ich leider nicht.
Aber sowas.
In dem Bereich.
Sowas um den Dreh rum?
Ja.
Wie viel hat der Iran? 90 Millionen?
Der hat so viel, ungefähr wie viel wie wir, ja.
So, ein bisschen mehr.
Ja.
Irgendwas zwischen 80 und 90 Millionen.
Mhm. Haut nicht hin.
Klasse Plan, Bibi. Ey, dufter Plan. Hast dir richtig was überlegt, ne? Bis General, ne? Zacke Idee, Alter. Da eine schöne Geschichte. Was ist eigentlich, wenn die Amis weg sind? Ach komm, Bibi, erzähl's mir später.
Ja, ja. Was dann dein Plan?
Ja, wenn die amerikanische Bevölkerung sagt, ey, scheiß auf den Krieg, ich will wieder mehr Auto fahren können. Was ist der Plan, Bibi? Der sorgt, das habe ich israelischen Freund schon vor länger Zeit. Ich habe gesagt, der sorgt dafür, dass der ist der tatsächlich, wenn das Ganze vorbei ist, das Existenzrecht Israels in Frage gestellt hat.
Ja, das war er selbst. Ja.
Der hat dieses Land gerade so ins Unrecht gesetzt und der hat, ja. der
sich davon zu erholen auf der internationalen Bühne.
Alter.
Die ganzen Menschenrechtsverletzungen, das kriegst du nicht
auf. Alter, bei der Kleinheit dieses Landes.
Ja. Und in der Umgebung halt, ne, von den ganzen arabischen Staaten, die ja auch alle das Existenzrecht von dem Land in Frage stellen. Das ist ja, die Bedrohungslage ist ja da.
Das ist ja ein Krieg gegen alle, oder was?
Genau. Was soll, das, es gibt kein Ziel. Der ist wirklich nur verrückt, glaube ich. Das ist, und wenn er sowas vorschlägt, das, ja, Bullshit. Einfach verrückt.
Ja, auch da muss ihm ja klar sein, dass ein längerfristiger Krieg im Iran von den USA nicht durchgehalten wird. Das ist ein Kolonialkrieg. Selbst wenn du sie jetzt davon überzeugt kriegst, mit dir diesen Schwachsinn zu machen,
ja,
so lange wie die den durchhalten müssen, halten die den ja gar nicht durch.
Ja.
Jetzt sollen die was, das sind 90 Millionen Menschen. Damit du die Scheiße besetzt, musst du ja mindestens natürlich 250.000 Mann da auf den Boden schicken.
Und feststationieren. Das ist doch Quatsch.
Ja, was ist der Plan, ja, ja, Bibi? Was ist dein gottverdammter Plan?
Also entweder hat er wirklich geglaubt, dass es eine Revolution geben wird, aber ansonsten ist es ja wirklich, das bringt ja gar nichts. Das bringt nichts.
Es stärkt das Regime.
Richtig. Wenn je mehr die Amerikaner auch noch zu blöd sind, um militärische Ziele zu treffen.
Und danach, also, wenn die Amerikaner weg sind und die Iraner werden diesen Krieg wenigstens nicht verloren haben, dann sind sie der Hegemon des ganzen Gebiets.
Ja.
Dann sind sie King Karl von allen. Dann haben die Amerikaner und Netanyahu dem Iran in der Gegend in der Position verholfen. Die haben sie die letzten 30 Jahre versucht zu verhindern.
Ja. Das war so, also John Kerry hat ja auch gesagt, den Iran-Deal zu verhandeln, was das für wie viele Jahre Arbeit das war.
Der war genial, der Deal.
Ja.
Der war genial, der war wirklich gut.
Genau, und er hat auch gemerkt, wie traurig und sauer der ist darüber, dass das komplett zersäbelt wird, ohne Grund, ohne Ziel.
Der Iran hat sich dran gehalten.
Ja.
Der Iran hat sich dran gehalten. Der Iran hatte nichts falsch gemacht. Dieses Regime ist zum Kotzen und ich brauche mal nicht drüber reden.
Ja.
Das, was da passiert, ich habe auch Freunde, die es gab damals relativ viel, so vor 10, 15 Jahren, so relativ viel kulturellen Austausch über das Goethe-Institut mit dem Iran, weil der Iran auch so ein Interesse daran hatte. Das heißt, ich kenne einige Kollegen, die so Theatertourneen durch den Iran gemacht haben.
Ja.
Das ist ein perverses Land. Das ist wirklich, also die sind auch, durften nur mit Kopftuch und verschleiert auftreten und so, die Kolleginnen, ne?
Ja.
Aber auch logisch, aber das ist wirklich, es ist in dieser Theokratie, es gibt lauter über, weil so ist der Mensch, dann gibt's überall illegale Partys, weil da gibt's dann Alkohol, dann gibt's Treffpunkte, wo Alkohol deponiert wird, der dann über, wie so früher im Kalten Krieg mit blinden Briefkästen,
ja,
Alkoholdepots in irgendwelchen hohlen Stämmen, wo dann irgendwelche, ja, Studenten dann Alkohol wieder rausholen, um für die Partys und so. Aber ist ja alles illegal.
Ja.
Ist ja alles illegal. Aber ist ja wie Katholizismus. Illegal bedeutet immer nur, ja, aber...
Ich tue das Fleisch in die Maultaschen.
Genau, ja, genau. Moonshining halt. Ja. Ja? So ist der Mensch. Das Auto, da kannst du dann wieder zugucken, was für ein Schwachsinn die Rechten reden. Nein, Law and Order. Law and Order bedeutet nur, dass alles illegal stattfindet. Das heißt nicht, dass es nicht stattfindet.
Ja, ja, ja.
Es heucheln nur alle, ihr Idioten.
Mhm.
Also nee, ich wollte einfach nur nochmal sagen, ich rechtfertige, will gar nichts, was da im Iran passiert, rechtfertigen. Aber der Iran hat sich an diesen gottverdammten Deal gehalten.
Mhm. Es war, ich fand das unglaublich traurig, dass den Jubel zu sehen am Anfang, als ein Teil der Bevölkerung gehofft hat, jetzt kommen die Amerikaner und machen das Regime kaputt. Das fand ich so traurig.
Ja, klar, natürlich, aber du...
Also, ey, oder herzzerreißend,
also,
sagen wir mal.
Also weißt mehrere Sachen. Ich hab... auch schon reisende Iraner getroffen, vor allem Iranerinnen, ja, das darf man nicht vergessen, die Schulausbildung im Iran ist einschließlich der Unis, da sind viele Frauen, die auch studieren im Iran und so, das darf man alles nicht, sollte man alles nicht verschweigen, Leute getroffen, dann angefangen mit denen zu sprechen, weil die natürlich auch sehr gut Englisch sprechen, weil hochgebildete Menschen.
Ja.
Und die Angst, außerhalb des Irans schlecht über den Iran zu reden, ist immanent. Ich bin in Situationen gewesen, wo offensichtlich das Gegenüber mir zugetraut hat,
selber
iranischer Geheimdienst zu sein.
Aha.
Also so Stasi-Momente.
Ja.
Man stellt eine Frage und die Reaktion ist ein
verzögertes.
Alles, hier, nee, alles Wunder, Sonnenschein immer.
Mhm.
Weißt du?
Ja.
So Reaktionen, die man früher eben so von DDR-Bürgern kannte oder so Sowjet-Reaktionen. So könnte sein, dass da mich jemand aushorchen will.
Ja.
Es ist, und das ist derselbe Trick, den die Kommunisten angewendet haben. Je mehr Leute du zu Tätern machst, je mehr Leute in der Partei sind, fragt China, desto weniger haben Interesse daran, dass das System wechselt.
Ja.
Und da sind verflucht Leute, viele in der Revolutionsgarde.
Ja.
Oder waren in der Revolutionsgarde. Ja?
Und die ist auf zu viele Schultern auch aufgestellt.
Richtig.
Das ist eben nicht zugespitzt.
Du hast es in die Bevölkerung reingetragen.
Ja.
Und du hast es in die Familien reingetragen. Das heißt, du hast so gespaltene Familien, wo der Großteil der Familie vielleicht der Meinung ist, das hier ist aber alles eine Riesenscheiße.
Ja.
Und aber einer ist in der Revolutionsgarde und schon ist alles im Arsch.
Das ist eben nicht der eine Autokrat und dann so. Weißt du, nein, das ist viel zu breit aufgestellt. Auch innerhalb der Struktur. Die ist nicht so zugespitzt. Deswegen ist die ja so stabil. Da hängen zu viele Leute dran, zu viele Strukturen, die dann kaputt wären, wenn das Regime weg wäre.
Mhm.
Und dann würden so viele Leute mit da am Galgen hängen. Das ist zu stabil.
Mhm. Er hat sich zu breit aufgestellt.
Ja.
Auch um das Wissen, warum das Schah-Regime zusammengebrochen ist.
Mhm. Ja, ich glaube wirklich, die haben...
Auf dieser fröhlichen Note lassen wir den Podcast hin.
Ja, es ist auf so vielen Ebenen super bitter, dass der Netanyahu mit seinem Bullshit durchgekommen ist. Dass man den Scheiß jetzt macht.
Auch der ist gewählt worden.
Ja. Ja. Aber.
Und nochmal, wenn wir wussten, seit den 90ern,
was der ist
und wer der ist,
ja,
kann mir keiner erzählen, dass die israelische Bevölkerung davon nichts mitgekriegt hat.
Ja.
Pay your bill.
Mhm.
Pay your bill, Motherfucker.
Ja, stimmt. Du wählst das, dann kriegst du, was du gewählt hast.
Zahl die Rechnung.
Ja. Die haben ja auch eine CDU mit Merz gewählt.
Zahl die Rechnung.
Kriegst du eine CDU mit Merz.
Wussten alle vorher.
Ja. Merz auch. Auch seit den 90er Jahren wissen alle,
das. Alle wussten, wer Fritze Merz ist. Ihr habt den gewählt. Zahlt die Rechnung.
Ja.
Kein Mitleid.
Damals war das noch
und
so. War das
ich lasse mir auch nicht erzählen, scheiß Politiker, ihr habt den gewählt, ihr wusstet, wer er ist.
Damals,
eure Schuld, zahlt die Rechnung.
Genau, damals war Merz schon bekannt als ein reiner Lobbyist.
Der immer nur die selben zwei Sätze sagt.
Genau, und den du politisch nicht ernst nehmen kannst, weil der wirklich nur ein selbstverliebter, geldheischender Lobbyist war.
Und sich nicht unter Kontrolle hatte, damals schon nicht. Und provoziert wurde von allem, was nicht bei drauf und Bäumen war, eigentlich nur am Rumheulen.
Deswegen haben auch alle ernstzunehmenden CDU-Politiker gesagt, den kannst du kein Amt geben. Und der war immer das. Der war der immer.
Immer nur Heulsuse.
Ja, also ist auch das...
Mimi.
Ne?
Mimi, Mimi.
Alles kann man alles wissen. Und deswegen, wenn man es dann wählt, ja, selbst schuld.
Selbst schuld.
Ne? Man ist halt dann leider mitgehangen, mitgefangen, wenn man das nicht gewählt hat und es trotzdem dran kommt.
Ja, ne? Und dann mal mit allem gebotenen deutschen Zynismus sagen,
was?
Auch in Richtung meines Opas. Und sehr viele Opas und Urgroßopas in diesem Land. Hättet ihr 33 Brünning gewählt und nicht Adolf, sähe Dresden heute anders aus. Und jetzt halten alle die Fresse.
Ja. Yep. Ja, absolut. Und auch jetzt könnte es sein, dass die Gesellschaft sehenden Auges dahin latscht.
Ja, sicher. Aber dann wird wieder keiner gewesen sein.
Nee.
Aber wenn ihr nochmal wissen wollt, warum die Innenstadt so aussieht, von Köln, wie sie aussieht, sagt nochmal Danke, Opa.
Ja.
Für deine politische Entscheidung.
Danke,
Opa. Da war niemand anderes schuld dran. Nur dein Opa.
Ja.
Ja. Nie vergessen, Leute.
Yep. Aber dann ist das auch die schöne, fröhliche, helle Note mit der
Die helle Note, beenden. Auf der wir enden.
Genau. Am Schluss nochmal ein bisschen sonnig. Muss auch sein.
Schönes D-Dur rausgeknallt.
Nee. Ah, D-Dur ist strahlend, ne? D-Dur ist eine sehr gute Tonart. Viele Leute wissen ja nicht, dass es gute Akkorde gibt und D-Dur ist ein sehr schöner Akkord.
Ja.
Der strahlt.
Ja, lass uns strahlen auf D-Dur.
Genau, das heißt, wer irgendein Instrument hat, spielt jetzt ein D-Dur, dann geht es wieder sonnig aufwärts. Oh. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann.
Habt möglichst sonnige Tage.
So,
ciao,
genießt das Wetter. Ciao.